Du hast einen riesigen Knutschfleck am Hals.
Das ist auch, das ist neu in meinem Leben.
Knutschfleck?
Knutschfleck, ja.
Läufst du viel mit Knutschfleck rum?
Schon manchmal, ja. Ja.
Aber ist sie, hat sie einen Knutschfleck, also steht sie da auf Knutschfleck machen?
Sie ist sehr leidenschaftlich und auch sie ist leidenschaftlich eifersüchtig.
Also, machst du auch Knutschfleck?
Ich mache auch Knutschfleck manchmal, ja. Also manchmal sind es wirklich einfach aus Leidenschaft und manchmal ist es ein Statement abgegeben. Und ist neu in meinem Leben und finde ich darum noch sexy im Fall.
Wahrheit, Wein und Eisenring. Der ehrlichste Podcast von der Schweiz.
Mein Name ist Yvonne Eisenring und bei diesem Podcast lade ich spannende Schweizer Persönlichkeiten zu einem radikal ehrlichen Gespräch. Ich bin Ido Leolé in Zürich und bei mir am Tresen sitzt David Bucher, den vermutlich die meisten als Dabu kennen. Der Dabu ist der Frontmann der Band Dabu Fantastic, die 2008 gegründet worden ist und schon mehrere Swiss Music Awards gewonnen hat. Ihr neuestes Album «Ciao Baby Ciao» ist der Frühling rausgekommen und auf Platz 3 der Schweizer Hitparade gelandet. Der Dabu ist ausgebildeter Sektlehrer. Er ist gerade 44 geworden, kommt aus dem Zürcher Oberland und wohnt mit seiner neuen Partnerin in Bern. Und ich freue mich sehr, bist du da? In Zürich?
Ich freue mich auch sehr.
Und wir stoßen mit Prosecco an.
Yes.
Cheers. Und du sagst, weiss wegen Kopfweh.
Also auch, weil ich finde, Prosecco fängt einfach mehr. Also Franciacorta ist noch besser.
Mhm. Weil?
Was?
Entschuldigung. Weil, wieso?
Weil es einfach noch ein bisschen, weil es noch ein bisschen mehr Tiefe hat im Geschmack.
Okay.
Aber mich kannst mit Prosecco sehr glücklich machen. Ich trinke Prosecco mittlerweile auch auf der Bühne. Und ich trinke ein Schlückchen Prosecco, bevor ich auf die Bühne gehe, um auf die Bühne zu fliegen, wie ich sage.
Mm-hmm. Das bringt ein Schlückchen und dann fliegst.
Ja, das ist mir, glaube ich, auch so ein Ritualmäßig. Yeah. Aber es fängt hure, ja. Es ist schon so. Es gibt mir ein gutes Gefühl. Und ja, Prosecco ist irgendwie ein Teil geworden von meinem Leben. Das klingt so krass, wenn man das über ein alkoholisches Getränk sagt. Aber hey,
das ist ein Teil von meinem Leben.
Mein bester Freund, Prosecco.
Genau.
Nein, so
also was heisst so mittlerweile, du trinkst Prosecco auf der Bühne? Was hast du denn früher getrunken?
Also es hat die Phase gegeben, die es glaub, in vielen Bands gibt, wo wir uns betrunken haben während dem Konzert. Dort habe ich einfach alles getrunken, was es gegeben hat. Ist aber schon ein bisschen her. Irgendwann habe ich gecheckt, das ist gar nicht so geil.
Also wirklich, man hat das dann auch gemerkt als Zuschauerin?
Ja, ich glaub, also ich mag mich an ein Konzert noch erinnern, wo ich selber so fest gemerkt habe, dass ich sicher bin, Zuschauerinnen und Zuschauer haben das gemerkt, ja. Aber das ist lange her, weil ich gemerkt habe, das ist eigentlich ist das, was ich am liebsten mache. Und dabei betrunken sein, ist wie nicht, also kann schon manchmal geil sein, aber ist nicht per se geil. Eigentlich ist das Gefühl ist allein genug stark. Und ich möchte ja auch allen draussen, die ein Billett kaufen für weiss nicht wie viel Geld und einen Abend für ihrem Leben nicht einen besoffenen Dabu präsentieren. Ich gehe aber nach dem Konzert immer an die Bar und dort könntest du ihn haben, wenn sie ihn wollen. Der betrunkenere Dabu.
Trinkst du wirklich nach jedem Konzert?
Also ich muss es gibt schon Ausnahmen. Ich war letztes Mal krank und dann nein. Aber eigentlich ja. Eigentlich ist es ich trinke vor dem Konzert fast nichts mehr.
Mhm.
Ein Bier beim Ankommen maximal. Manchmal auch gar nicht. Und dann gehe ich eigentlich eben, das ist das Schlückchen Prosecco, beim auf die Bühne gehen und dort fängt es eigentlich an. Und im Laufe des Konzerts trinke ich vielleicht ein, zwei Gläschen.
Mhm.
Und nach dem Konzert probiere ich zusammen mit meinen Leuten von der Band und von der Crew irgendwie das Gefühl zu verlängern. Ich glaube, es geht um das, das geile Gefühl, das man hat. Und jetzt gerade so Klopfmost hilft extrem, das Gefühl noch ein bisschen auszudehnen.
Und kannst du nachher nicht einschlafen? Also du musst einerseits oben runterkommen vom Rausch und andererseits auch oben runterkommen vom Prosecco.
Ja, meistens eigentlich schon. Ja, ich schlafe sehr gut im Moment auf mein Leben gesehen. Ich habe eine Phase im Moment, wo ich sehr gut schlafe. Meistens geht es eigentlich schon.
Hast du eine Phase gehabt, wo du schlecht geschlafen hast?
Ich habe eine Phase gehabt, wo ich fast nicht mehr geschlafen habe. Ich habe eine Phase gehabt, wo ich unruhig geschlafen habe. Im Moment ist gut. Gutes Chi in der Wohnung.
Gutes Chi, gutes Schlafen. Auf eurer Webseite steht, ihr macht intelligenten Pop mit einer Prise Heimatverbundenheit.
Ich finde es vor allem schön geschrieben.
Es ist sehr schön geschrieben. Wo fühlst du dich daheim? Du bist seit einem Jahr in Bern. Ist das Heimat?
Ja, ich habe immer probiert im Leben Heimat, wie es der Dodo gesagt hat, als Gefühl und nicht als Ort zu beschreiben. Aber ich habe im Fall schon in gewissen Moment Heimatgefühl. Also wenn ich in meinem liebsten Skigebiet bin und Eigermönch und Jungfrau sehe, dann packt mich irgendetwas.
Was ist dein liebster Skigebiet?
Das ist eine männliche kleine Scheidecke, bin ich seit über 30 Jahren in der Skifähre. Dann packt mich etwas und jetzt bei uns zu Hause im Gärtli Wir haben jetzt eine Parterrewohnung mit Garten und der Stadtbach fließt durch den Garten. Das ist wirklich sehr schön. Und da fühle ich mich sehr zuhause, mit oder ohne Gläschen dazu. Wirklich, ja.
Mit oder ohne Prosecco, sehr gut. Ja. Ich sage dir noch schnell, was du dich eingeladen hast, bevor wir da loslegen. Da liegt ein Stapel Karten. Auf diesen Karten stehen Begriffe mit sogenannten Tabuthemen. Du ziehst nach einer verdeckten Karte.
Und über ich dachte, du machst Tabuthemen bei mir, aber ja, das ist schon Tabu. Aber es wäre ein bisschen flacher gewesen.
Es wäre ein bisschen flacher gewesen. Check. Ich mache so Wortwitz und so bin ich auch immer zu langsam. In meinem Hirn ist dann immer alles am Zusammenfinden.
Ich habe gehört, Wortwitz ist die unterste Kategorie von Witz.
Humor.
Ja, scheint es, ja.
Darum tue ich die gar nicht erst. Die kommen bei mir gar nicht erst vor. Das Gespräch dauert 40 Minuten, wenn du vorne nicht mehr magst, rennst du raus. Du darfst abbrechen, du darfst Karten verweigern, du darfst Fragen zurückstellen. Das Einzige, was du nicht darfst, ist lügen. Außer du wärst so gut im Lügen, dass niemand merken würde. Dann go for it.
Gut. Legen wir los.
Wir legen los, wir nehmen den ersten Karte.
Freue mich.
Freue mich auch. Drogen. Hast du auch andere Sachen konsumiert auf der Bühne?
Nein. Auf der Bühne nicht und auch sonst im Leben nicht wahnsinnig viel.
Was ist für dich wahnsinnig viel?
Also nicht verschiedene Substanzen ausprobiert. Kiffen schon ab und zu. Habe ich mit 25 habe ich mal einen scheiß Zwischenfall gehabt, wegen Kiffen und Absen in Kombination. Und habe dann sehr lange nicht mehr gekifft, etwa 10 Jahre. Und dann wieder so ein bisschen angefangen, aber easy. Und sonst habe ich bis jetzt die Finger davon gelassen. Und
LSD.
Ich habe aber mir gesagt, ich würde gerne nicht von dieser Kugel gehen, ohne LSD auszuprobieren. Mhm. Aber das ist jetzt der Moment, irgendwie noch nicht der richtige, weil ich noch zu ängstlich bin und ich muss ja entspannt sein, um das auszuprobieren. Und dort bin ich wie noch nicht. Und Koksen habe ich gewusst, das wäre für mich Horror. Darum habe ich wirklich von Anfang an konsequent Finger davon gelassen.
Wieso?
Ich wäre sehr empfänglich dafür, weil ich ein eigentlich schüchter Mensch bin, der aber gerne Aufmerksamkeit hat und Rampenlicht. Und die Kombi ist wie so, lass es mich einfach nicht ausprobieren. Und das habe ich mich zum Glück daran gehalten.
Meinst du, das wäre etwas, was dir wahrscheinlich sehr gefallen würde?
Ich glaube, ja. Und es ist dann ja auch in dem Beruf, den ich habe, wo ja meine grösste Leidenschaft ist, aber wo manchmal ultra streng ist, wenn man zum Beispiel, wenn einem nichts einfällt für Lieder, wenn man extreme Selbstzweifel hat, ist es dann auch verführerisch, nachzuhelfen mit Substanzen. Und würde vielleicht zum Teil sogar auch helfen, logischerweise. Und ich kann den Weg wie nicht gehen. Das wäre zu ungesund bei mir. Das spüre ich fest. Genau.
Nein, mal warte. Bist du eigentlich Prosecco?
Ja.
gute alte Freund Prosecco. Ja.
Scham.
Findest du, Scham hat einen grossen Einfluss auf dein Leben? Gibt es viel, was du nicht machst oder machst aus Schamgründen?
Hey, ich würde jetzt auf den ersten Ding würde ich sagen, nicht mehr so.
Mhm.
Ich schäme mich auch nicht für Sachen, zum Beispiel, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Oder ich habe zum Beispiel irgendwann beschlossen, auch Sachen, die ich im Rausch mache, sind Teil von mir und ich schäme mich am nächsten Tag nicht mehr für das.
Mhm.
Egal, was es war. Ich entschuldige mich vielleicht so, mhm, aber ich schäme mich nicht mehr. Das ist offensichtlich eine Seite von mir. Und ich schaue generell nicht so mega gerne zurück. Ich bin mega ein Führertyp. Aufstehen, neu orientieren, führen, Veränderung los. Und darum ist es jetzt. Und ja, ich stehe mega gerne auf der Bühne. Also für gewisse Leute tönt das ja wie eine Morddrohung, vor 30'000 Leuten stehen. Mhm. Und gut, das mache ich jetzt auch nicht jeden Tag 30'000, aber das gibt es so am Energy Air einmal als Schaltjahr.
Ich habe gerade gedacht, 30'000 gibt es ja nicht so viele Stadien bei uns, wo wir da irgendwie die ganze Zeit vor 30'000 Leuten haben. Ja.
Aber ja, selbst vor...
Aber auch vor 5'000 ist krass.
Ja, ist ja für gewisse Leute wie Morddrohung. Und für mich ist das wirklich ein Vergnügen. Also schon Lampenfieber und so, aber ich geniesse das wirklich fest. Und schäme mich dann eigentlich für nichts. Die besten Shows sind die, wo ich mich wirklich für gar nichts schäme. Sprich, ich tanze wirklich so, wie es halt ist. Ich denke nicht, es läuft einfach. Sonst im Fall... Nein, ich habe hure fest angefangen, viertel Blut durch die Wohnung laufen.
Ist das neu?
Ist eher ein bisschen neu, ja. Auch ich habe früher etwas angehabt zum Schlafen und habe jetzt nichts mehr zum Schlafen. Und dann gehe ich halt am Morgen auch so Kaffee machen. Das ist wie logisch.
Und was hat das mit Scham zu tun, dass du denkst, jemand schaut rein?
Dass natürlich die Nachbarn potenziell das sehen können und man sich für das ja schämen kann. Mhm. Und das ist mir wirklich... Oder in der Body sich umziehen, mhm, ist mir wirklich scheißegal. Mhm. Sogar noch im Bewusstsein die Leute könnten sogar noch checken, dass ich der Double bin. Ich so, komm. Also wenn es dann wow, ich habe es schnell sehen, wenn das irgendwie wichtig ist.
Ja. Wie glaubst du, dass, wieso hat es Scham... Wieso ist die Schamgrenze in dem Sinn hat sich verschoben? Hast du das Gefühl, das ist einfach, weil man älter wird, oder hast du sich verändert?
Also in der Body umziehen, finde ich, macht das Alter mega viel aus, glaube ich. Weil man auch ja ein paar andere Menschen Blut gesehen hat, zum Beispiel, und checkt, ah, bei denen ist auch nicht alles perfekt und es ist easy und so. Und als Teenie ist das ja unvorstellbar, sich in der Body umzuziehen, ohne irgendwie mit Tüchli und weiss nicht was. Und es hat aber auch mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Und aber es ist noch lustig, in einem grösseren Kontext schäme ich mich schon. Also ich kann mich zum Beispiel nach einer Abstimmung schämen, für als Teil zu sein von dieser Menge, die abgestimmt hat. Also ich gehöre auch zu dem Volk, das abgestimmt hat, und ich kann mich schämen, Teil sein davon. Oder, oder wenn ich höre, was Leute sagen, und ich merke, ich höre, also ja, ich bin jetzt irgendwie Teil von dem, schäme ich mich schon dann für das. Das kann mir schon passieren. Ja.
Nochmal einen Haken.
Ich bin schneller im Prosecco als du. Aber du,
ja,
du musst ja auch ein bisschen schauen.
Ich bin, muss auch ein bisschen schauen. Ich muss auch ein bisschen schauen. Nein, nein. Ich ziehe dann schon noch an.
Reue.
Bereust du etwas in deinem Leben?
Ich bereue vielleicht wirklich nicht... Das sage ich neuerdings, sage ich das. Früher habe ich das nicht gesagt. Ich bereue vielleicht, auf meinen Vater gehört zu haben, was die Berufsbildung angeht.
Hat er gesagt, lerne etwas rechts?
Lerne etwas rechts. Und ich habe bis vor kurzem immer gesagt, er hätte ja eigentlich auch recht gehabt. Aber ich glaube, unsere Karriere wäre früher steiler geflogen, wenn das nicht gewesen wäre. Weil ich habe immer gewusst, ich will das machen. Ich wollte Bollenhofer werden als Kind und bin diesen Weg auch gegangen. Ich wusste, das ist meine Berufung, ich gehe dort her. Aber ich habe wieder einen Umweg gemacht über das Lehrer-Ding irgendwie. Und obwohl ich von Anfang an gewusst habe, ich werde nicht als Lehrer arbeiten.
Aber du hast geschafft als Lehrer?
Ich habe fünf Jahre als Lehrer geschafft. Weil ich... Die lustige Geschichte ist eigentlich, ich bin so lange der PA gewesen, wie eigentlich niemand, glaube ich. Und es ist dann wirklich der Departementsleiter ist zu mir gekommen, höchstpersönlich, und hat gesagt, hey, wenn du noch irgendwann dein Lehrdiplom bekommen willst, müsstest du es jetzt fertig machen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon geschafft, neben der Ausbildung als Lehrer, zum Geld zu verdienen. Und habe das Diplom gemacht und habe direkt und zur gleichen Zeit die erste SMA gewonnen. Mhm. Best Talent. Und habe gewusst, ja, jetzt klappt das im Fall mit der Musik. Mhm. Also es ist wie... Und habe eigentlich gerade aufgehört zu arbeiten. Also zum Zeitpunkt, wo ich das Diplom endlich hatte und auch, ich hatte auch den vollen Lohn gehabt, so, habe ich aufgehört zu arbeiten als Lehrer. Das bereue ich. Ich finde, was ich immer bereue, sind Sachen wie nicht genug mit meinem Grossi geredet habe. Ich hatte mein Grossi sehr gerne und habe dann gleich nicht so deep mit ihr geredet, wie ich es gerne hätte. Aber ich glaube, das ist mega normal. Sonst bin ich auch da ein mega Führerschau-Typ. Ich probiere mir viel fester zu überlegen, wie wollte ich heute und morgen und übermorgen sein, als was habe ich damals falsch gemacht. Ja.
Würdest du deinem Kind mal sagen, du musst nichts rechts, du kannst einfach machen, was... Würdest du das anders machen wie dein Vater jetzt?
Also der DJ Arts, der mit mir in der Band ist, hat das sehr gut gesagt. Er hat gesagt, ich würde meinem Kind mal sagen, du darfst alles werden, was du willst, außer Nazi. Und das würde ich eigentlich auch so machen. Wirklich. Nein, ich meine, es klingt wie ein dummer Witz, aber das wäre wirklich scheiße, wenn jetzt mein Kind Nazi würde. Hey, ja, ich finde das mit der Berufsbildung, ich verstehe das aus älterer Sicht, man macht sich Sorgen, man will, dass das Kind versorgt ist. Aber ich bin nie nicht so versorgt und zuhause wie dem, was ich jetzt mache. Also das ist für mich das pure Glück. Und mein Papi hat immer mega schön gesagt, ich will, dass meinen Kindern das Leben gelingt. Und das finde ich mega etwas Schönes. Und hat dann natürlich gleich gesagt, jetzt machst du noch die Ausbildung fertig. Aber das, hey, wenn euch das Leben gelingt, egal was das heisst.
Wie gelingt einem das Leben?
Hey, dass man einigermaßen das kann sein, wo man will sein. Dass nicht äußere Umstände oder eigene Umstände in einem Krankheiten, was auch immer, einem daran hindert, das können sein, wo man so ein gerne wäre, glaube ich.
Bist du, was du gerne wärst?
Ich bin genau das. Also nein, ich bin, gell, es klingt jetzt mega selbstbewusst. Ich bin ultra vielen kleinen Momenten überhaupt nicht so, wie ich will. Aber jetzt komme jetzt gerade von einem langen Gespräch mit einem Freund, wo ich sehr fest enttäuscht habe und wo nachher mich wieder enttäuscht hat auf das Abend und so. Und der hat mir sehr korrekt und konkret können Sachen sagen, wo er findet, sollte ich mich anders verhalten. Und da hat er völlig recht. Ich bin ganz vielen kleinen Momenten überhaupt nicht so. Aber ich darf jeden Tag das machen, was ich will. Das ist im Sinne von, der Beruf ist einfach der richtige für mich.
Kannst du gut mit Kritik umgehen? Also wenn du jetzt sagst, ein Freund hat gesagt, das und das hast du falsch gemacht, kannst du das gut annehmen?
Das konnte ich jetzt gut annehmen, weil es eine lange Vorbereitungszeit gab. Aber ich würde es nicht als meine Kernkompetenzen bezeichnen, Umgang mit Kritik. Je mehr es meine Lieder betrifft und meine Musik, desto schwieriger wird es. Also ich bin jetzt, glaube nicht, ich glaube einfach, die Leute um mich herum haben gelernt, mich zu handeln in diesem Bereich. Aber ich kann Kritik zu Lieder, je nachdem, nicht annehmen zuerst. Und bin unhuere verletzt und pisst und schießt mich mega an. Und, yeah.
Also setzt es dich dann auch einfach durch, oder?
Nein, ich schicke ja diesen Leuten auch, oder gebe diesen Leuten ja das Demomaterial zum Beispiel von Lieder, weil ich ja Feedback will, weil ich weiss, das macht die Musik besser. Aber es ist für mich ein Horrormoment. Also wir haben, es gibt die Doc von uns, die SRF-Doc, wo es das Gespräch gibt mit dem Oli Rosa, unserem Manager, und das kann man sich mal reinziehen und dann sieht man, wie es uns allen so geht. Es bin nicht nur ich. Auch das wäre lustig, Sachen Sucht und Drogen, der Umgang mit Suchtmitteln, irgendwie der Gianluca, unser Bassist, der einzige an den anderen dreht, der Arzt, der irgendwie Essen in sich hineinschaufelt, ich, der das Wasserglas mit Rotwein fülle. Es ist irgendwie sehr lustig, auch sehr viel Selbstoffenbarung da drin. Ja, ich kann es nicht mega gut, aber es gehört dazu und es ist Teil vom Prozess.
Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich Leute gibt, die das auch gut können oder ob man, wenn man Sachen macht, erschafft.
Vor allem, wenn du etwas, ja, eben, wenn du etwas selber machst, oder wenn du jetzt
Ich habe auch nicht Freude, wenn mir sagt, du musst drei Kapitel nochmal neu schreiben.
Genau, das meine ich.
Gott sei Dank hat es jemand gesagt, weil ich habe gedacht, sie sind scheiße. Ich habe schon das Gefühl, sie sind ein Hit.
Dann ist es aber am schlimmsten. Dann, da bin ich klassisch, dann reagiere ich am schlimmsten, wenn jemand eigentlich mich am Wunderpunkt trifft.
Also, ja, das ist noch schlimmer, ja.
Bei dem Song, wo ich eh schon weiss, ja, ist jetzt vielleicht noch nicht genug ausgeschafft.
Ja. Dann sagt jemand der, dann, ja, das verstehe ich, ja. Wir nehmen nochmal eine Karte.
Yes. Sucht? Ja, schau, jetzt haben wir es gerade gehabt.
Hast du eine Sucht? Rauchst du?
Nein. Also außer ich kann. Außer ich trinke, dann manchmal.
Ah, aber so, dass du es an- und abstellen kannst?
Absolut.
Das ist der Traum von allen Raucherinnen und Rauchern, dass sie irgendwann sagen, ich rauche nur, wenn ich trinke.
Ja, aber ich habe auch nie geraucht, bis vor ganz, ganz kurzer Zeit. Und dann. Ich glaube, man ist.
Dann fängt es aber vielleicht so an.
Vielleicht, aber das glaube ich nicht. Nein, ich glaube, man ist suchtgefährdeter, wenn man jung anfängt, in der Tendenz. Aber ich hätte jetzt meinen Umgang mit Alkohol schon nicht als unproblematisch bezeichnet. Jetzt das gerade als Sucht bezeichnen, finde ich schwierig, weil ich nach wie vor, manchmal, ich weiß nicht, ob du das auch manchmal testest, kann ich einen Monat ohne, kann ich so, das mache ich so. Ich bin jetzt nicht der Dry January Mensch, aber alle zwei, drei Jahre wollte ich es wieder mal wissen und das geht eigentlich immer easy.
Mhm.
Aber ob ich wirklich mein Leben leben könnte ohne Alkohol, wenn ich es lebe, glaube ich fast schon nicht. Ich glaube, ich hätte relativ hohe Suchtgefährdung grundsätzlich.
Ah ja, hast du das Gefühl, du bist ein Suchtmensch?
Schon das Gefühl. Also ich bin einfach auch ein All-In-Mensch. Ich trinke dann gerne viel.
Mhm.
Ich wäre, glaube ich, so ein Rausch-Trinker. Aber es gibt ja den Versuch mit Ratten, wo man hat Ratten normales Wasser zum Trinken geben, mit Kokain angereichertes Wasser und mit Heroin angereichertes Wasser und hat geschaut, wie sie sich verhalten.
Ja.
Und mit der Zeit hat ein Großteil, fast alle von den Ratten, sind nur noch zu diesen zwei mit Suchtmittel versetzten Wasser hergegangen zum Trinken. Und dann hat man herausgefunden, man hat einen Fehler gemacht in diesem Versuch. Man hat nämlich nur Ratten genommen, die Laborratten waren, also die unglückliche Ratten waren.
Ah, spannend.
Dann hat man den gleichen Versuch nochmal gemacht und hat gemerkt, dass 20% nur wirklich abhängig geworden sind. Und der Rest der Ratten hat das können nach wie vor wahlweise nehmen und nicht nehmen.
Ah, spannend.
Und Ratten sind mega verwandt mit Menschen, was soziale Gefüge angeht und so. Mhm. Das klingt jetzt dumm, aber es ist so. Und ich glaube, das ist zum Glück in meinem Leben auch so. Also ich glaube, meine Suchtgefährdung wäre genetisch oder was auch immer relativ hoch, aber ich habe sehr ein stabiles Umfeld zum Glück, das mega auf mich schaut.
Mhm. Und es geht dir genug gut?
Also es geht mir genug gut. Ich bin kein Laborrat, wo nicht anders kann, zum Glück. Und darum hat sich das bis jetzt irgendwie nicht wirklich geäussert und habe ich wirklich, glaube ich, die Lage im Griff. Aber das sagen immer alle.
Wie viele Tage in der Woche trinkst du?
Ja, was ich nicht mehr schaffe, schon lange nicht mehr, ist mehr Tage nüchtern als trinken. Das schaffe ich nicht mehr. Also ich trinke, ich hätte jetzt gesagt, zwischen 4 und 5 Tage.
Und so, dass du einen Kater hast am nächsten Tag?
Ja, manchmal, aber das habe ich eben auch nicht mehr so fest, was eben ein bisschen ein Warnsignal ist.
oder wenn ich natürlich... Das Gutes oder Schlechtes sein, ja. Gell?
Oder ich natürlich, wenn ich 4 Tage Gurtenfestival gehe, dann trinken wir irgendwie beim Zmorgen gibt's Prosecco und dann, also so. Mhm. Und geht's los die ganze Nacht. Sehr ungesund. Das macht aber sehr viel Spass.
Mhm. Hast du eine Handysucht oder eine Kaufsucht?
Also Instagram und triggert mich natürlich hart. Und das ist für mich schon sonst Handy nicht so, aber Instagram ist genau. Das ist genau mein Ding. Das ist ja, wie ich vorher gesagt habe, mit Kokain. Das triggert ja das gleiche Zeug.
Dopaminausschüttung.
Ich finde mich dann halt geil, wenn mega viele rote Dinge dort sind. Und dann finde ich, ich bin ein wahnsinnig toller Typ. Und habe erst in den letzten Monaten angefangen, nicht mehr auf Insta zu gehen, wenn es mir schlecht geht. Weil das ist so teufelskreismässig. Und das ist nicht gut, habe ich gemerkt. Dann gehe ich in so eine halbe Depression rein. Das mache ich wie nicht mehr. Aber sonst bin ich dort, ja. Das ist wirklich ein Problem.
Vergleichst du dich dann mit anderen? Oder wieso Mensch ist es irgendwie gefährlich?
Ich weiß gar nicht, was für Prozesse da ablaufen im Fall. Das macht mich einfach...
Es tut dir einfach nicht gut.
Ich will einfach immer mehr. Mhm. Und irgendwann gibt es nicht mehr. Mhm. Irgendwann sind alle roten Lämpchen und Sachen, die blinken können auf Instagram, sind weg. Mhm. Ich glaube, das ist es. Und unfassbare Fans, die so persönliches Zeug mir schreiben. Weißt? Ich kriege so viele tolle Nachrichten. Es geht nicht um die Qualität dieser Nachrichten, aber es ist einfach...
Antwortest du?
Ich probiere... Ich komme jetzt das erste Mal in meiner Karriere an die Grenzen von allen können zu beantworten. Aber eigentlich habe ich mir immer gesagt, ich werde nie so eine geile Show machen können wie Coldplay. Aber was Coldplay nicht kann und was ich kann, ist, ich kann alle Nachrichten persönlich beantworten. Von Fans, von Kritikern, von allen. Und das probiere ich eigentlich zu machen, aber es ist wirklich jetzt kriege ich, es ist ja schön, es läuft so gut, ich kriege so viele Nachrichten, dass es grenzwertig wird. Du?
Bemerkenswert, ich kann jetzt gerade sagen, ich schaffe es schon lange nicht mehr. Ich beantworte nichts. Und ich sage das auch immer wieder ganz öffentlich, dass ich keine Nachrichten auf Instagram beantworte, weil ich nicht will, dass jemand, der keine Antwort bekommt, dann denkt, sie ist so gemein, mir antwortet sie nicht. Ich antworte wirklich nie und es zerreißt mir an mein Herz. Ich habe so herzige Nachrichten bekommen. Aber ich habe irgendwann gemerkt, das ist eine Flut. Und ich glaube, das ist ein der Grund ist ein bisschen, das hast du vielleicht mit deinem neuen Album auch, dass ich Bücher schreibe oder einen Podcast, wo ich wie persönlich bin. Und dann fühlt man sich auch sehr verbunden. Und dann schreibt man. Und das ist mega schön. Aber ich würde es nicht, ich würde es zeitlich und emotional nicht schaffen.
Hast du je das Bedürfnis gehabt und hast es je gemacht? Jemandem zu schreiben, auf diese Art und Weise. Also du hast ein Buch gelesen, du hast ein Album gelesen und hast das Gefühl gehabt, ich wollte jetzt der Person, die das geschrieben hat, schreiben.
Nein, aber ich habe schon Leute nach einer Comedy-Show oder einem Konzert geschrieben, ich habe es mega lässig gefunden.
Ja.
Aber ich erwarte nicht, dass man mir zurückschreibt. Aber ich finde das auch mega schön. Ich finde es auch schön, wenn man mir schreibt, hey, es ist super, deine Show war super gewesen, oder die Lesung oder das Buch war super gewesen. Und ich finde, das rauszuschicken, weil ich ja selber auch gemerkt habe, wie schön das ist, das überzukommen, mache ich das mittlerweile auch.
Das ist cool.
Es ist ja schön, überzukommen. Ich finde, man muss auch nicht eine Antwort haben.
Mega.
Ich finde...
Also mindestens abherzen, dann tue ich es immer noch.
Ja, das mache ich. Ich mache nicht mal. Nein, ich bin
wirklich. Aber ja, ich muss vielleicht auch damit aufhören, weil es ist so viel...
Es
tut Arbeit, das ist wie das falsche Wort. Ich liebe jede von diesen Nachrichten. Mhm. Aber es ist einfach streng. Es ist einfach streng.
Ja, wir nehmen nochmal eine Karte.
Ich muss vor allem nochmal ein Prosecco nehmen.
Wir nehmen für dich nochmal ein Prosecco, ja.
Du hast sie extra so raus, wie der Magier.
Nein, nein, nein. Ich kann sie ja nochmal mischen.
Nein, es ist okay.
Das
Und die haben nicht so wahnsinnig drauf, oder?
Nein, sind alle gut. Sind alle Karten sind ein Hit.
One Night Stand. Endlich mal, jetzt können wir mal,
über
Sex schnurren.
Jetzt können wir endlich über Sex reden. Gott sei Dank sind wir da. Ich nehme an, aktuell hast du wenig One-Night-Stands, weil du bist in einer Beziehung.
Ich habe dir gerade offen und ehrlich gesagt, ich habe generell wenig One-Night-Stands im Leben.
Wie viel? Du bist vorher in einer auch sehr langen Beziehung gewesen.
Mhm. One-Night-Stand haben, wo nachher nie etwas daraus geworden ist, einfach einer.
Ein einziger?
Ja,
und wie ist der passiert?
Anderthalb.
Eine halbe? Also die Frage ist mehr, wie ist der, was ist der halbe?
Nein, ich bin dann wirklich ein treuer Mensch. Und
ist das der One-Night-Stand, den du jetzt erzählst, ist vor deiner... Also, du hast ja quasi...
Ja, das war in einer Zeit, in der es einfach gerade noch gegangen ist.
Ah.
Übergangsphase etwas.
Übergangsphase.
Ja. Ich bin einfach nie im Leben dazu.
Ich bin nie. Es ist wie
das,
mit dem LSD.
Wir haben vorher über Reue geredet. Und vielleicht bereue ich das ein bisschen. Es hat doch Phasen gegeben im Leben, wo ich Single war. Wo ich wirklich nicht umgepumst habe. Ich habe vielleicht ein bisschen umgeschätzt, so, aber nicht umgepumst, wie man das so schön sagt in Zürich. Und das, ich glaube nicht, dass es etwas ist, was ich jetzt noch nachholen muss oder so, aber ich glaube, es gibt ein gewisses Alter im Leben, wo man das, wenn man mal Single ist und ein bisschen gute Zeit hat, schon dürfte machen.
Und wieso hast du es also nicht gemacht?
Weil ich, jetzt verbindet sich jetzt alles da, musst jetzt schauen, weil ich sehr ein schüchter Mensch bin, glaube und nicht ein mega Selbstvertrauen gehabt damals in dieser Zeit, wo die ersten, du kannst dir nicht vorstellen, wo die ersten Menschen mir angefangen haben zu sagen, du siehst gut aus auf der Bühne, ich finde dich attraktiv als Sänger. Wo wir angefangen haben, weibliche Fans zu haben in den ersten drei Reihen, ist das für mich eine mega Überraschung gewesen. Ich habe immer gewusst, ich kann mit Wort, das kann ich gut und so, ich kann auch das mit den Liedern schreiben und so. Aber dass ich eine attraktive Person bin, per se, ist für mich dort neu gewesen. Also ich wäre jetzt nie mit dem Selbstvertrauen rumgelaufen, da an der Langstrasse, heute schleppe ich eine ab, so wie man das gesagt hat damals. Das war einfach nicht mein Selbstbewusstsein gewesen.
Ist der One Night Stand, den du hast, eine Fanin in der dritten Reihe, ersten bis dritten Reihe gewesen?
Nein, das habe ich im Fall nie gemacht. Obwohl es die Gelegenheit gegeben. Ich kann jetzt per se sagen, man darf das nicht machen. Ich habe es einfach nie gemacht.
Würdest du einen One-Night-Stand verzeihen?
Ja, ich finde, ob man verzeihen oder nicht, hängt sehr fest von der Struktur ab, wo eine Beziehung ist. Und ich glaube, das Verzeihen ist das eine. Ich glaube, das könnte. Aber das Vertrauen nachher weiterhin zu haben, dass es nicht 15 Mal passiert. Es ist wie so, ich hätte dann, glaube ich, mega Schiss und würde zum Control-Freak irgendwie, würde ihr das Handy anschauen und so. Und ich glaube, das wäre der Scheiß dran, glaube ich so. Aber ich wäre, also jetzt in der jetzigen Situation wäre ich mega traurig. Ich wäre einfach mega traurig. Aber ich glaube, ja, weil die Struktur von der Beziehung so ist, dass man eigentlich das Gefühl hat, das sollte und wird für länger haben, glaube ich. Und wir uns mit das hure ernst nehmen, die Beziehung.
Ja.
Würdest du das Handy durchschauen? Erst so etwas?
Ja. Ja, ist jetzt nicht, dass ich das noch nie gemacht habe im Leben. Ja.
Das Handy von der Freundin durchgeschaut?
Ja.
Ist dein Handy auch schon durchgeschaut worden?
Ja.
Findest du, das ist okay in Beziehungen?
Nein, eigentlich nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht... Eben, ich bin schon ein All-In-Mensch. Ich kann sehr leidenschaftlich sein. Und ich kann auch leidenschaftlich eifersüchtig sein. Das kann ich. Das weiss ich. Und dann sind wir auch nicht verdammt rational in dem, was wir machen. Und dann bin ich jetzt auch nicht der nicht das Nattel durchschaut, wenn ich in so einer Phase bin.
Hast du mal etwas gefunden, was du nicht hast wollen gesehen?
Ja. Bei meiner Ex habe ich etwas gefunden, was ich nicht wieder gesehen habe. Ja, voll.
Und dann bist du jemand, der das sagt oder wo verschwiegt, dass du durch das Handy durchschaut
hast? Du hast direkt angesprochen, in dem Fall. Ja.
Und hat es nicht zuerst...
Ich habe dort ein bisschen gelogen. Ich habe gesagt, die Nachricht ist aufgeploppt. Also die ist schon neu, die Nachricht. Es ist eine Nachricht aufgeploppt, habe ich gesagt, und dann bin ich die anderen durchschauen. Und das hat nicht ganz gestimmt.
Es ist keine Nachricht aufgeploppt, aber du hast den Code gehabt.
Es hat keinen Code gegeben, glaube ich, noch dort. Ich kann mal auf das Nattel können, ja.
Wir nehmen nochmal eine Karte.
Ich finde es recht hässlich. Und, aber dort war das Ausgangslage für eine sehr spannende Diskussion, wo man nachher auch diskutiert hat, muss man die Beziehung auf irgendeine Art und Weise öffnen? Ist es das noch?
Haben Sie sie geöffnet?
Wir haben gewisse Öffnungsmoves gemacht, ja, die dann unter anderem dazu geführt haben, dass ich jetzt eine neue Freundin habe. Also, was ja sehr viel passiert mit Öffnungen von Beziehungen. Also, es ist ja, es gibt Leute, die das können, aber bei den allermeisten verliebt sich dann ja irgendjemand in jemand Neues und dann ist dann das Ende von der Beziehung. Was es vielleicht aber eh gewesen wäre.
Und also bei euch, ihr habt eine Beziehung geöffnet und dann hast du dich neu verliebt und dann ist das Ende der Beziehung gewesen. Was so der klassische Fall von jeder...
Genau, also wir haben nicht mal gesagt, jetzt öffnen und lassen uns beide umbumsen, sondern es ist, wir geben uns beiden die Möglichkeit, dass das mal passieren darf. Ein bisschen so. Mhm. Und ich habe auch dann sehr lange gewartet, bis ich von dem Gebrauch gemacht habe. Es ist nicht so, dass ich dann gegangen bin und so, sondern ja, es hat dann wirklich sein müssen und dort ist aber dann halt so gewesen. Yes.
Nehmen wir mal eine Karte.
Siehst du jetzt, das habe ich noch niemandem erzählt. Einsamkeit.
Hast du das Gefühl von, fühlst du dich ein bisschen einsam? Jetzt bist du ja wie eingebettet in diesem Berner Zuhause.
Ich habe während Covid krasse Erfahrungen gemacht mit Einsamkeit.
Ja, du hast allein gewohnt, nicht mit deiner damaligen Ex-Freundin.
Und meine damalige Freundin war Ärztin, also ist sie immer noch, in Basel. Und aufgrund von Covid hat man es... Also das war auch ihre Empfehlung. Ich komme im Moment nicht, weil ich arbeite im Spital. Ich habe Kontakt mit potenziellen Covid-Patienten und so. Und dann haben wir uns wirklich mehrere Wochen gesehen. Und ich war in meiner Wohnung allein. Fünf Wochen, glaube ich, kein Mensch angelangt. Das ist eine krasse Erfahrung. Und zwar wirklich, das, was man damals auch erzählt hat, nicht einmal der Kassierer ins Münzitank gegeben. Einfach niemand angelangt. Und habe dann gemerkt, das fängt mir an gefallen.
So, dass allein
sein? Ich richte mir so kuschelig ein in meinem Kokon. Ich habe dort ein Lied geschrieben, das nicht rausgekommen ist, wo Kokon geheiss hat. Ich richte mir jetzt in meinem Kokon und irgendwie ist es gut. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig, ich kann machen, was ich will. Und das habe ich sehr gefährlich gefunden. Und habe plötzlich gecheckt, fuck, ich muss nicht mehr urteilen über Leute, die so leben. Weißt du, die einsam werden. Sondern das könnte mir auch passieren. Ich hätte dort nur auf dem Weg bleiben und dann wäre mir das auch passiert. Weil es hat sich gerade easy angefühlt. Oder? Weil...
Hast du das nicht vermisst? Also es war nicht eine Einsamkeit, die du dann noch unangenehm gefunden hast?
Dann irgendwann hat man mehr den Zustand Angst gemacht, dass man eben nicht unangenehm ist.
Ja.
Recht krass. Also natürlich habe ich meine damalige Freundin vermisst. In gewissen Moment. Aber es ist so... Das ist mir im Fall mega, mega fest eingefahren. Und dann habe ich gecheckt, es ist auch nicht einsam sein, heisst auch Arbeit. Es heisst, mit Menschen abmachen, es heisst, Menschen treffen, es heisst, mit Menschen Sex zu haben, was zu Konflikten führen kann. Es heisst, also es ist all die ganze Sache, die ist. Ist sehr streng, eigentlich, was wir so im Alltag machen, die ganze soziale Geschichte. Und
aber würdest du in dem Fall Einsamkeit nicht negativ behalten? Also findest du, wie Einsamkeit muss nicht etwas Negatives sein? Du, so wie du es beschreibst, würde ich es eher als allein sein. Betiteln, ja. Aber Einsamkeit habe ich immer das Gefühl, es ist etwas Negatives, aber in deinem Fall, du empfindest es nicht so. Du hast dich ja wie wohl gefühlt im Alleinsein.
Ja, voll. Das stimmt, ja. Also Einsamkeit ist ja per se, eigentlich hast du natürlich recht, ist eigentlich eine negative...
Aber du hast dich nicht einsam gefühlt in dem Fall. Du hast nicht so gedacht, ich bin so allein in der Welt, ich bin so einsam.
Nein, vielleicht sogar der Schluss von dieser Zeit dann schon mal, aber nein, im Fall nicht so fest. Einsam bin ich im Fall viel öfter, wenn es viele Leute hat. Das ist so der Klassiker. Also ich bin... Jemand, der sehr viel Ruhe braucht, auch zwischendurch, und so meine Zeit für mich, dann bist du irgendwann einer Einladung und es hört nicht auf. Dann bin ich, oder irgendwie, es sind alle rundum, es sind im Party-Modus von ihrem Leben und ich kann einfach nicht andocken. Dann bin ich manchmal eher einsam, ja.
Wir nehmen nochmal eine Karte.
Also komm, ich kann noch ein Rot wählen eigentlich, aber ja.
Ja, wir können nachher eine Karte noch umkehren, dann kannst du noch Farben.
Versagen.
Ui.
Es ist immer so ernst, weißt du?
Es ist sehr ernst, es ist ein sehr ernster Podcast. Hast du schon mal versagt? Hast du die Karte ausgewählt? Hast du jetzt fragen?
Nein, ich wollte fragen, ob du wegen dem Unterschied von sagen und sagen, aber ist ja gleich. Ich wollte einfach etwas erzählen, aber das mache ich jetzt nicht, sondern ich sage etwas dazu. Ich habe immer wieder Angst vor dem Versagen. Das ist sehr präsent in meinem Leben, weil und zwar einfach beruflich, weil ich eine Band und eine Crew habe, die darauf angewiesen ist, dass mir etwas einfällt. Das kennst du ja auch. Und wenn mir nichts einfällt, dann haben all die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, keine Arbeit. Und das finde ich schon ein bisschen streng im Fall. Und das ist meine grösste Versagensangst. Also ich habe jetzt nicht Angst, ich gehe auf die Bühne und mir reisse die Hose, das fände ich easy. So, das fände ich
auch kein Versagen.
Das fände ich auch noch easy, aber einfach, ich muss irgendwie den Leuten anrufen und sagen, hey, die Tour nächstes Jahr, das wird nichts, weil mir ist einfach kein Song eingefallen.
Ist das schon mal passiert?
Ja, nein, aber es hat mit Corona zu tun. Ja, kurz vor Corona bin ich dort gewesen, an dem Punkt eigentlich. Und nachher ist aber Corona gekommen. Dann hat alles verändert. Mhm. Aber ich habe schon noch Schiss vor dem, immer noch, ja. Das ist weißt du, schlimm. Also, so. Alle warten und es passiert nichts. Aber weißt du, zum dem Thema noch ein bisschen Würze geben mit dem Versagen. Ein Versagen, das in meinem Leben auch präsent ist, ist im Fall, und Männer reden nicht über das, ist im Bett zu versagen.
Ja, Männer reden nicht über das.
Ich rede gerne über das, weil ich einfach finde, andere Männer müssen wissen, sie sind nicht allein.
Was heisst denn für dich ein Versagen? Sie kommen nicht, du kommst, hast keine Erektion?
Du hast keine Erektion zum Beispiel. Sagen wir jetzt konkret das. Und ich glaube, das passiert den allermeisten Männern in ihrem Leben und man redet einfach nicht drüber. Das generiert dann ja eine Erwartungshaltung bei unerfahrenen Frauen, die dann so sind wie so, wieso ist jetzt wegen mir oder so und gar nicht wissen, dass das mit Stress zusammenhängt und mit anderen Sachen. Und das finde ich schon so. Ich hatte einen strengen Tag gehabt und es war schon heavy gewesen und nachher im Bett auch noch um jeden Preis zu leisten zu müssen. Was ich jetzt nicht muss, weil meine Freundin das checkt und genug erfahren ist, um das einordnen. Aber das finde ich schon sehr streng und der Druck ist mega, mega gross, finde ich.
Redest du mit deinen Männerfreunden über das Thema?
Probier's, ja. Ja, ich rede mit meinen Männerfreunden auch über meine Vasektomie zum Beispiel. Weil ich einfach so finde, fuck, das kann doch nicht sein, dass wir nicht über das reden. Das ist ja mega bescheuert.
Wieso hast du dich entschieden, das zu machen?
Weil ich nie sicher war, ob ich
Kind... Also ist schon lange her?
Nein, ist nicht lange her. Ich bin nie sicher, ob ich Kind will. Es war immer so ein bisschen, ja, ich weiss nicht so richtig. Und dann habe ich mich getrennt von meiner Ex, die eigentlich Kind wollen hat. Und bin mit einer Frau zusammengekommen, die zwei Mädchen hat, die zum damaligen Zeitpunkt 3 und 5 waren. Und dann war für mich echt klar, das ist es jetzt. Mhm. Weil es war klar, dass es nicht einfach ein One-Night-Stand ist mit dieser Frau, sondern dass es Zeit bleiben wird. Und dann muss ich nicht mit den 50ern, oder wäre ich sonst vielleicht dann in die Falle reingefallen, weißt du, irgendwann, wo ältere Männer hässlicherweise passiert, mit einer jüngeren Frau, noch irgendwie, jetzt um jeden Preis. So. Und habe ich gesagt, komm, ich mach da gerade fertig. Und es ist natürlich auch Verhütung ist einfach das Thema. Also ich meine, es fängt einfach. Sorry, ich meine, wie viele Momente im Leben ist Verhütung kein Thema? Und bei uns ist es jetzt einfach so, ja, niemand muss verhüten. Wir sind safe, oder?
Und meinst du, irgendwann denkst du, scheiße, ich will gleich noch Kind? Oder glaubst du nicht, dass du das noch hast?
Ich glaube nicht. Also die Momente in meinem Leben, seit ich das jetzt gemacht habe, hat es vielleicht 2 gegeben.
Von denen, also wie lange ist es her?
Ja, etwa 1,5 Jahre. Es hat vielleicht 2 Mikromomente gegeben, wo ich dachte, ah, vielleicht wäre es gleich noch schön gewesen. Mhm. Aber weißt du, das ist wie, vielleicht wäre es gleich noch schön gewesen, ich wäre damals in Neuseeland auch noch Whale-Watching machen, was ich kein Geld mehr gehabt für Whale-Watching. Also auf dem Niveau. Nicht jetzt, oh mein Gott, mein Leben ist zerstört.
Ja. Yeah.
Also,
yeah.
Ich bin mega glücklich mit dieser Situation. Die Mädchen sind die halbe Woche bei uns und die halbe Woche beim Papa. Und das ist für mich, das ist perfekt. Besser könnte es für mich nicht sein.
Ich nehme nochmal eine Karte. Würdest du wollen heiraten?
Vielleicht. Aber einfach wegen dem Fest und wegen so, komm, wir machen etwas, was irgendwie crazy ist. So, ja.
Eine letzte Karte, wir sind schon am Ende.
Es war alles ernst. Rot, ich glaube, rot wäre... Also,
rot sind sechs Fragen. Ja, das haben wir weniger. Willst du noch eine rote?
Ja, komm.
Also, du das so an. Du hast ja, man kann ja wirklich sagen, in deinem neuen Album das Thema Sex...
Eben drum, komm, gehen wir rein.
Sexuelles Tabu. Gibt es etwas, wo du sagst, das ist tabu, das mache ich nicht mit?
Nein. Ich glaube nicht, dass es ein sexuelles Tabu gibt. Ich glaube, ich bin bereit zu grundsätzlich allem, bereit für alles, wenn es mit dem Gegenüber stimmt. Also ich glaube, das ist eine mega zwischenmenschliche Geschichte, von wie viel Vertrauen ist da, wie fest kann man die Hose runterlassen, wenn man schon keine Hose mehr anhat vor dieser Person. Ich glaube, das, aber es, so, was ich jetzt dir könnte sagen, das würde ich nie im Leben machen, im Bett. Oder eben auch nicht im Bett. Nein. Das gibt es wie.
Hat es schon mal einen Moment gegeben, wo jemand etwas von dir wollte, wo du gemerkt hast, das ist mir wirklich da, gehen wir too far?
Nein, im Fall nicht. Aber ja, es gibt natürlich auch, eben, ich habe jetzt nicht 150 verschiedene Menschen im Bett gehabt in meinem Leben und habe dort jetzt, glaube ich, auch nicht ultra Erfahrungen gemacht. Also da höre ich ja immer wieder Geschichten, wo dann auch gerade so in krasserweise einfach ein One-Night-Stands krasses Zeug gefordert wird und passiert, was ich besonders krass finde, weil man sich gar nicht kennt. Vielleicht ist das der Grund, dass es halt passiert. Aber nein, ich bin noch nie an dem Punkt gewesen. Und habe gerade ein gutes Sexleben. Also es wäre es langweilig, ist es wirklich nicht. Es ist wirklich nicht langweilig.
Es ist ja ein Podcast, man sieht kein Bild, du hast einen riesigen Knutschfleck am Hals.
Das ist neu in meinem Leben.
Knutschfleck,
ja.
Laufst du viel mit Knutschfleck rum?
Schon manchmal, ja. Ja.
Aber hat sie einen Knutschfleck? Also steht sie auf Knutschfleck machen?
Sie ist sehr leidenschaftlich und auch sie ist leidenschaftlich eifersüchtig.
Statement abgeben. Markieren nennt man das.
Also,
Machst du auch Knutschfleck?
Ich mache auch Knutschfleck manchmal, ja. Also manchmal sind es wirklich einfach aus Leidenschaft und manchmal ist es ein Statement abgeben. Und ist neu in meinem Leben und finde ich darum noch sexy im Fall. Also ich finde es noch ein bisschen geil auch gerade.
Ich finde es zum Indien-Modum sehr geil.
Siehst du, wenn man Sex
braucht? Danke viel mal.
Sehr gerne.
Tschüss.
Zum Wohl.
Wahrheit, Wein und Eisenring. Idee und Moderation Yvonne Eisenring. Redaktion Corinne Eisenring. Ton Kurt Hümann. Eine Produktion von CH Media. Weitere Podcasts gibt's auf chmedia.ch/podcast.